Ja, liebe Geschwister, danke für diese Einführung, für diese wunderbare und ja, sprich du, Herr, das ist wirklich unser Anliegen, dass der Herr heute zu uns auch sprechen möge. Wir sind in unserer Predigtreihe in der Apostelgeschichte unterwegs und wir werden heute einen Blick machen in die Urgemeinde, in die erste Gemeinde. Einblick in die Urgemeinde ist das Thema und ich möchte auch noch einmal beten, bevor wir mit der Predigt starten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, du hast uns dein Wort in die Hände gegeben und du hast es schreiben lassen durch deinen Geist und wir möchten dein Wort recht verstehen und aufnehmen durch deinen Geist. Und wir bitten dich, dass das heute, jetzt auch geschehen möge, dass du zu uns redest, dass ich Wahrheit und Weisheit reden kann von dir. Schenk du das und schenk, dass alle Dinge, die nicht gesagt werden sollen, auch nicht gesagt werden. Mache unsere Herzen auf, öffne du unsere Herzen für dich, und für dein Sprechen zu uns. Amen. Ja, ein Blick in die Urgemeinde. Wir haben heute es mit vier Unterthemen, mit vier Bereichen zu tun. Ein Blick in die Entstehung der Urgemeinde, da machen wir einen kurzen Rückblick zu dem, was Mauritz schon aus Kapitel 2 auch gepredigt hat. Ein Blick in das Gebet der Urgemeinde, im vierten Kapitel dann fortführend. Ein Blick in die Gemeinschaft der Urgemeinde und ein Blick in die Gemeindezucht der Urgemeinde. Ein Blick in die Entstehung der Gemeinde. Wir erinnern uns vielleicht an die Predigt des Petrus, an die Pfingstpredigt des Petrus, zuvor ist der Heilige Geist gekommen und Petrus hat gepredigt und der Abschluss seiner Predigt, das Fazit seiner Predigt war, wie es hier steht in Apostelgeschichte 2,36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Gott hat Jesus gesandt, um uns mit ihm zu versöhnen. Es ist rein Gottes Werk, Versöhnungswerk von Gott. Und Gott hat ihn, wie es hier heißt, zum Herrn, das ist gleich zum Gott gemacht, und ihn auch zum Christus gemacht, zum Messias gemacht. Jesus Christus war der Messias, den die Juden, wie wir wissen, damals gekreuzigt haben, umgebracht haben. In der Irgendwas stimmt da nicht. Kann man da noch einmal zurückblenden? Nächste. Das genau, ja. Okay, sorry. Die Entstehung der Gemeinde. Hier lesen wir in Apostelgeschichte 2,37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Diejenigen, die an Jesus Christus glaubten, die das Wort angenommen haben, die haben den Heiligen Geist empfangen und die wurden hinzugetan zur Gemeinde. Die Gemeinde selbst hat nun ihren Ursprung gehabt in der Weise, dass sich die Geschwister gleich dann versammelt haben. Hier heißt es in Vers 42, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Der Ursprung der Gemeinde liegt also darin, dass sie die Lehre der Apostel angenommen haben, wobei die Lehre der Apostel selbst ja noch gar nicht abgeschlossen war. Wir wissen ja, dass vieles an Lehre der Apostel noch dazugekommen ist. Das ganze Neue Testament ist voll davon. Und sie hatten gleich Gemeinschaft mit Christus natürlich und Gemeinschaft auch als Geschwister untereinander. Sie brachen das Brot, der Auftrag vom Herrn Jesus aus Lukas 22 hat auch schon bestanden. Sie haben das Abendmahl gefeiert, Jesus hat das Abendmahl eingesetzt, sie haben das Brot gebrochen und sie haben gebetet. Beten war im Alten Testament, im Neuen Testament, beten war immer ein wichtiger Punkt, eine bewusste Kommunikation mit Gott herzustellen. Auffällig zu diesen Säulen der Gemeinde ist, dass hier steht, sie blieben beständig, in manchen Übersetzungen heißt es beharrlich. Das heißt nicht nur gelegentlich, das heißt nicht nur ab und zu einmal Gemeinschaft haben miteinander, ab und zu einmal Lehre empfangen, sondern es war fortwährend, es war kontinuierlich. Beständig, diese Beständigkeit, die war scheinbar damals normal. Wir können uns die Frage stellen, wie beständig sind wir in der Lehre, in der Gemeinschaft miteinander, im Brotbrechen, im Gebet? Wie beständig bin ich? Wie schaut mein Leben als Christ aus? Inwieweit lebe ich jeden Tag mit dem Herrn? Inwieweit stehe ich auf und habe schon beständig den Herrn vor Augen und lebe den Tag mit dem Herrn? Will ich überhaupt beständig in Christus sein? Ich kann von mir behaupten, das ist nicht immer der Fall. Und so sind wir. Aber damals sehen wir, es hat eine große Beständigkeit gegeben. Wir lesen weiter. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Also die das mitbekommen haben, was hier für eine Bewegung entstanden ist, dass hier Tausende von Menschen gläubig geworden sind, die das mitbekommen haben, die das gesehen haben, haben gesehen, da spielt sich etwas ab, da passiert etwas, da ist Gemeinde entstanden, da ist eine Dynamik entstanden. Und das hat eine Gottesfurcht, auch in der Bevölkerung, ein Aufsehen, eine Gottesfurcht in der Bevölkerung ausgelöst. Und durch die Apostel sind viele Zeichen und Wunder geschehen zur Unterstützung der Lehre, damit das Evangelium, damit die frohe Botschaft, damit die Botschaft von Jesus Christus gut und untermauert sozusagen weitergegeben werden kann. Die Gemeinschaft in weiterer Folge, wie wir hier lesen, alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Alle Gläubigen waren beisammen und sie haben die Dinge gemeinsam gehabt. Sie haben die Güter verkauft und haben zugeteilt, je nachdem einer bedürftig war. Die Güter und die Besitztümer begannen offensichtlich durch den Glauben an den Herrn Jesus einen anderen Stellenwert zu bekommen. Die Güter selbst sind ja nicht jetzt irgendwie verscherbelt worden, sondern die Güter selbst sind ja umverteilt worden. Die einen haben gegeben, die anderen haben genommen. So muss man sich das vorstellen. Aber die Güter und die Besitztümer waren in ihrer individuellen, in ihrer persönlichen Wertigkeit nicht mehr so hoch. Die hatten nicht mehr diesen Stellenwert. Auf alle Fälle wichtiger war Christus und die Gemeinschaft mit den Gläubigen zusammen als der individuelle Besitz und die Güter. Und wir lesen weiter. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Ja, sie waren trotzdem jeden Tag beständig im Tempel. Warum? Jesus selbst war ja kein neuer Religionsstifter, sondern Jesus war ja jemand, der nach dem jüdischen Glauben als der Messias, der erwartete Messias, kommen soll. Und darum geht es ja, diesen erwartenden Messias als Messias anzunehmen und ihn zu akzeptieren. Und insofern war es auch für die gläubig gewordenen nicht auszuschließen, beziehungsweise war es sogar ein Zug hin zum Tempel, zur Gebetsgemeinschaft, auch in den Tempel zu kommen. Aber darüber hinaus hatten sie auch Hausgemeinden gebildet. Das Brot haben sie in den Häusern gebrochen. Die Gemeinschaft haben sie in den Häusern gehabt. Und hier steht, sie nahmen das Brot und Speise mit Frohlocken. Sie hatten Freude und jubelten und jauchzten darüber. Und in der Einfalt des Herzens, in ihrer Aufrichtigkeit, in der Einfalt des Herzens, trafen sie sich auch in den Häusern und brachen dort eben miteinander das Brot. Wir lesen in weiterer Folge dann später in Apostelgeschichte 5 und damit möchte ich einen kurzen Ausblick schon geben. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Es war ihnen eine Ehre für Jesus zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Also sie haben im Tempel nicht nur gebetet, sondern sie haben im Tempel auch weiter gelehrt, jeden Tag, soweit sie es konnten und durften. Und die Auswirkung war, wie wir hier sehen können im Vers 47 dann, sie lobten Gott und sie waren angesehen beim ganzen Volk. Und der Herr tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also sie waren beim Volk akzeptiert. Das war richtig auch ein Anziehungspunkt, der entstanden ist für das Volk, das war sichtbar. Und jeden Tag sind beständig Menschen dazugekommen, die gerettet worden sind, die auch an den Herrn Jesus Christus, an den Erlöser geglaubt haben und sich gefreut haben über den Erlöser, der eben gekommen ist. Der Herr hat dazugetan und das war wunderbar, dass die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs. Und da können wir uns freuen über das, welche Dynamik damals eigentlich entstanden ist. Das war so die Entstehung der Gemeinde. Jetzt möchte ich kurz nur ein paar Dinge zum Kapitel 3 und 4 erwähnen und dann kommt noch einmal die Gemeinde auf uns zu. Die Gemeinde ist entstanden. Wir haben dann bei der letzten Predigt vom Uli gehört, auch von der Heilung des Gelähmten. Petrus hat das zweite Mal dann gepredigt. Nach seiner zweiten Predigt sind es dann 5000 Männer gewesen, die schon gläubig geworden sind. Und Petrus und Johannes geraten vor den Hohen Rat, weil denn der hohen Geistlichkeit und der Elite damals das Ganze überhaupt nicht gepasst hat. Und sie haben sich dann gerechtfertigt vor dem Hohen Rat und der Hohe Rat hat gefragt, in welchem Namen macht ihr das? Und sie haben gesagt, das machen wir im Namen Jesus, heilen wir, im Namen Jesus. In keinem anderen ist das Heil außer in Jesus, haben sie vor dem Hohen Rat gesagt. Und sie haben vor dem Hohen Rat auch gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wegen der Volksbewegung, die entstanden ist, hat der Hohe Rat dann entschlossen, sie doch freizulassen, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte. Aber er hat sich entschlossen, sie freizulassen. Und jetzt setzen wir wieder auf in der Gemeinde, weil was war das Erste, was sie gemacht haben, als sie freigekommen sind? Wir lesen hier. Genau. Wir bekommen nun den Einblick in das Gebet der Urgemeinde. Hier sehen wir, als sie freigelassen worden sind vom Hohen Rat, kamen sie zu den Iren und sie verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Das war ihre Situation. Ihr Weg, ihr erster Weg war, wir gehen in die Gemeinde und erzählen den Geschwistern der entstandenen Gemeinde, erzählen wir, was wir erlebt haben beim Hohen Rat. Und dann geht's über definitiv in das Gebet. Hier heißt es, und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darinnen ist. Sie haben gehört, was der Hohe Rat sozusagen ihnen gesagt hat. Und das Erste war, dass sie ins Gebet gegangen sind und ihre Stimme zu Gott erhoben haben. Sie sprachen, Herr, du bist der Gott. Du bist der Schöpfer, du bist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Eigentlich gehen sie zurück zum Ursprung der Bibel, zum ersten Buch der Bibel, zum ersten Kapitel, zum ersten Vers und Gott schuf. Und das ist das, was sie im Gebet hier zum Ausdruck bringen. Einmütig priesen sie Gott, den Schöpfer, stellten Gott, den Schöpfer ins Zentrum und ehren Gott. Und dann geht es weiter im Gebet. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen soll. Sie zitieren hier im Gebet eine Aussage, die aus dem Psalm 2 kommt, wo es heißt, dass die Könige sich auflehnen werden und die Fürsten werden sich versammeln und sich miteinander gegen den Herrn stellen. 1000 Jahre zuvor ist diese Vorhersage im Psalm 2, Vers 1 und 2 niedergeschrieben worden und sie beziehen das auf die jetzige Situation. Jetzt hat sich das ereignet. Herodes, Pontius Pilatus, die Heiden, die Völker lehnen sich gegen den Gesalbten auf. Und sie bestätigen damit, dass Gottes Plan sich hier und jetzt und heute erfüllt hat. Und ihr Gebet geht weiter mit einer Bitte. Sie beten zum Herrn und sagen, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Sie bitten nicht, dass die Drohungen aufhören, dass die Drohungen weniger werden. Nein, sie bitten darum, dass sie sein Wort in aller Freimütigkeit reden können, dass sie offensiv sein können, dass sie das Evangelium weiter verkündigen können, die frohe Botschaft. Und dass Gott seine Hand ausstrecken möge, dass es Zeichen, Heilungen und Wunder zur Untermauerung, zur Bestärkung der Verkündigung der Botschaft gibt. Und die Antwort von Gott kommt gleich darauf. Hier heißt es, und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Es war ein Wirken Gottes, dass diese Stätte, wo sie sich versammelt haben, gebebt hat. Und sie die Freimütigkeit der Verkündigung, für die sie vorher gebetet haben, bekommen haben. Und alle waren mit Geist erfüllt, ist eine Aussage, die in der Apostelgeschichte 7-mal vorkommt, dass Menschen für bestimmte Zwecke mit dem Geist erfüllt werden. Und auch hier, sie waren alle mit Geist erfüllt. Und aus diesem Gebet heraus können wir durchaus auch ein Stück als Gebetsanleitung sehen. Dieses Gebet, auf der einen Seite preisen sie den Schöpfer und ehren Gott, den Schöpfer. Auf der anderen Seite nehmen sie Bezug zu einer Stelle aus der Schrift, die sich jetzt erfüllt hat. Und sie beten um Freimütigkeit der Verkündigung. Das ist etwas, was wir auch mit aufnehmen und lernen können. Und überhaupt auch aus der Schrift heraus Gebete anzuschauen, wie wir es ja auch schon in der Gemeinde gemacht haben, ist nie ein Fehler, ist immer gut. Und die Schrift ist voll von Gebeten, nehmen wir die Psalmen her als Beispiel, voll von Gebeten. Und wir möchten auch für uns jetzt als Praxis in dem Bereich des Gebetes uns auch noch stärken. Wir haben heute am Abend eine Gemeindeversammlung. 18.30 Uhr beginnt sie und ein Teil wird sein, dass ein Gebetskalender vorgestellt wird, wo wir Gemeindegebetsanliegen zusammentragen und wo es in Zukunft täglich Gebetsanliegen aus dem Gemeindebereich von uns als Geschwistern geben wird. Herzliche Einladung, heute am Abend wird der Gebetskalender vorgestellt. So weiter Einblick jetzt in das Gebet der Urgemeinde und jetzt der Einblick in die Gemeinschaft der Urgemeinde. Wir lesen Apostelgeschichte 4,32, hier heißt es, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Was sind die Kennzeichen von ein Herz und einer Seele? Es muss eine tiefe Verbundenheit zueinander da gewesen sein. Die Verbundenheit hat letztlich Christus ausgemacht, weil Christus der Grund der Gemeinde überhaupt war. Es muss eine tiefe Verbundenheit gewesen sein. Es muss ein tiefes Vertrauen gegeben haben als ein weiteres Kennzeichen von ein Herz und eine Seele. Es werden vermutlich ähnliche Werte gewesen sein, die sie gebildet haben aus dem Glauben heraus auch. Und vielleicht sogar eine ähnliche Gefühlslage. Und es dürfte, weil es einfach auch nicht zusammenpasst, kaum Konflikte gegeben haben bei ein Herz und einer Seele. Die Urgemeinde war somit eine innige Beziehungsgemeinde. Was wollen wir daraus lernen? Die Beziehung zueinander hängt nicht unwesentlich mit meiner Beziehung zum Herrn ab. Wie stark brennt mein Herz für Jesus? Es geht um Christus und seine Gemeinde. Es geht darum, dass Christus unsere Verbundenheit ausmacht. Vertraue ich meinem Bruder? Vertraue ich meiner Schwester? Was hemmt mich dabei? Vergebung ist gefragt, Mut, aufeinander zuzugehen. Ich will um Christi willen den Zustand, wie er ist, nicht stehen lassen. Ich will um Christi willen den Punkt ausreden, ansprechen. Ich will um Christi willen die Beziehung wiederherstellen. Aber es war nicht nur die Beziehungsgemeinde, Gemeinschaft damals, sondern es ging auch, wie wir schon gehört haben, um die Gütergemeinschaft. Und auch nicht einer sage, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften, und man teilte jeden aus, so wie jemand bedürftig war. Das haben die Apostel durchgeführt. Alle Dinge waren ihnen gemeinsam, und sie verkauften Häuser und teilten zu nach Bedarf. Wir haben das schon gehört im zweiten Kapitel. Offensichtlich lag die Wertigkeit nicht im Besitz, sondern die Wertigkeit, ihre Wertigkeit des Miteinander, lag allein in Christus. Christus setzte ihre Herzen in Bewegung. William MacDonald hat folgendes Zitat gemacht: Wenn die Herzen vor Liebe zu Christus brennen, dann werden sie auch zur Liebe untereinander bewegt. Also wenn die Herzen von Liebe zu Christus brennen, dann werden sie auch untereinander bewegt. Mein Herz zu Christus ist der entscheidende Punkt für das, wie wir auch dann miteinander umgehen. Die Anwendung der Gütergemeinschaft in dieser Form, wie es sie damals gegeben hat, können wir in weiterer Form aus der Schrift heraus jetzt nicht ableiten. Aber das Teilen eine Tugend ist und ein Ausfluss des Geistes Gottes, ja, das ist der Fall. Teilen als christliche Tugend ist auch uns bekannt, und wir dürfen an verschiedenste Ebenen des Teilens und auch des Miteinander denken. Wenn ich allein daran denke, dass wie unsere Gemeinde hier jetzt funktioniert und wie viel Zeit hier ehrenamtlich sozusagen hier hineinfließt, damit es Hauskreise geben kann, damit es jetzt Kinderstunden geben kann, damit die Technik funktioniert, damit es einen Seniorenkreis gibt, damit das Web funktioniert und all diese Dinge zusammen. Also eben nur grob einmal rübergerechnet, wie viel ehrenamtliche Zeit hier mit diesen fast an die 100 unterschiedlichen Kreisen, die es so in der Gemeinde gibt, wie viel Zeit hier hineinfließt. Es sind in etwa an die 20.000 Stunden im Jahr, die hier hineinfließen. Das ist auch ein Teilen, die Zeit zu teilen, die Zeit zu investieren für den Bruder, für die Schwester, damit der eine gut hört, damit der andere das Wort Gottes bekommt. Ja, es passiert hier nicht wenig. Geld. Wir geben Geld miteinander. Unser Geld wurde zusammengelegt und wird zusammengelegt, damit wir hier sitzen können in diesem Gebäude. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir das Gebäude so herrichten konnten, dass wir im Grunde genommen miteinander hier das Gebäude auch erhalten können. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir uns die Technik leisten können. Da wurde geteilt, da wurden Gelder gegeben, da wurde eingebracht in die Gemeinde, damit Jesus groß gemacht werden kann. Wir liefern Weihnachtspakete in die Ukraine, damit dort Menschen auch das kleine Bücherl, das Evangelium drinnen lesen können, damit sie auch das Evangelium haben und dass durch diese Gaben ein Stück Linderung ihres Lebens passiert. Und so passieren sehr viele Dinge innerhalb der Gemeinde, die wir gar nicht fähig sind, jetzt aufzuzählen. Danken wir dem Herrn für dieses Teilen. Danken wir dem Herrn. Aber natürlich ist da vieles schon gewachsen und es darf immer noch zunehmen, um Christi willen. Gar keine Frage. Es gehört letztlich nicht uns. Und so wie der Liedermacher, der Manfred Siebald, damals eben gesungen hat, es ist uns alles nur von Gott geliehen. Ja, so ist es. Unser Leben ist uns nur von Gott geliehen. Das, was wir haben, ist uns alles nur von Gott geliehen. Es ist alles seins. Alles gehört ihm. Aber die damalige Gemeinschaft in Jerusalem, die scheint hier als Modellgemeinde, als Urgemeinde fast unübertrefflich gewesen zu sein. Und damals, auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei. Auch nicht einer. Und umso verständlicher die Folgen, wenn jemand aus diesem gelebten Prinzip damals ausbricht und sich nicht danach richtet, wie bei Ananias und Sapphira. Einblick in die Gemeindezucht der Urgemeinde. Ich werde jetzt nicht mehr den ganzen Text von Ananias und Sapphira durchlesen, sondern ich möchte das einfach erklären, worum es da gegangen ist. Ananias und Sapphira sind Glieder der Gemeinde. Ananias und Sapphira verkauften ihren Besitz und gaben beide vor, alles den Gläubigen in die Gemeinschaft gegeben zu haben. Was aber nicht stimmte. Sie verkauften alles und kamen aber überein, einen Teil des Geldes anderwertig, nämlich für sich persönlich zu verwenden, abzuzweigen, und sie machten das heimlich vor den Geschwistern. Offensichtlich waren sie somit Lügner und Betrüger. Sie betrogen die Gemeinde, sie betrogen den Heiligen Geist und Gott. Und sie belogen die Gemeinde und sie belogen den Heiligen Geist und Gott. Was war die Folge? Was war das Ergebnis? Wir lesen hier Apostelgeschichte 5,4. Petrus stellt Ananias zur Rede. Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias diese Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Die Frau von Ananias, die Sapphira, äußerte sich 3 Stunden später ebenso mit derselben Lüge und betrog Gott, worauf sie hin ebenso verschied. Gott schaut ins Herz, Gott weiß, was sich da im Herzen abgespielt hat, und es ist ein hartes Gericht, ein hartes Urteil von Gott gefällt worden. Es war wichtig, glaube ich, zu sehen, in welchem Stand die Urgemeinde damals gelebt hat und welche Voraussetzungen sie hatten, auch in dem Miteinander. Die Gemeinde Christi, die Gemeinde damals und auch jetzt und hier und heute ist heilig. Die Geschwister bekehrten sich auf Christus hin. Christus war das Zentrum der Gemeinde. Und dann dieses Lügen und dieses Betrügen. Aus dem Hintergrund dieser Beziehungs- und Gütergemeinschaft, die damals geherrscht hat, ist es ein Stück leichter verständlich, dieses Urteil. Aber es ist trotzdem ein schweres, ein hartes Urteil, dass es so in weiterer Folge im Neuen Testament nicht mehr gegeben hat. Aber für uns als Gemeinde und als Gemeinschaft gilt, dass Lügen und Betrügen keinen Platz hat. Dass Lügen und Betrügen der Herr nicht möchte. Und dass eine Furcht entstanden ist, eine Gottesfurcht vor diesem Ereignis. Sie haben erschaudert, wahrscheinlich vor diesem Ereignis, in und außerhalb der Gemeinde. Gott setzte somit ein Signal der Ernsthaftigkeit. Er setzte ein Warnsignal, damit sie es hören. Es ist eine heilige Gemeinschaft. Es ist eine Gemeinschaft, wo Sünde keinen Platz hat. Eine Gemeinschaft, wo Sünde Folgen hat. Und dieses Warnsignal darf und soll auch an uns ergehen in dem Umgang des Miteinander. Fassen wir zusammen. Wir haben heute einen Blick in die erste Gemeinde gemacht. Einen Einblick in die Entstehung der Gemeinde, einen Einblick in das Gebet der Urgemeinde, einen Einblick in die Gemeinschaft der Urgemeinde und einen Einblick in die Gemeindezucht der Urgemeinde. Wir haben gesehen, dass Christus der Ursprung der Gemeinde ist, das Zentrum der Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Es ist nicht unsere, es ist seine Gemeinde. Die Gemeinde Christi besteht aus erlösten Menschen, wo Herr Jesus Christus unser Erlöser und Retter ist und wo wir an ihn glauben. Und wo durch den Glauben und durch die Tat, die Gott gesetzt hat, durch Jesus Christus Menschen hinzugetan wurden. Und weil Menschen Christus persönlich wichtig geworden ist, ist ihnen auch die Gemeinde wichtig geworden. Und wir haben heute gesehen, wie weit Gemeinde gehen kann. Herz, ein Herz und eine Seele zu sein, eine Beziehungsgemeinschaft zu haben, die Güter miteinander zu teilen. Gott nicht ernst zu nehmen, hat Folgen, wie wir auch gesehen haben am Beispiel Ananias und Sapphira. Und die Gemeinde damals wuchs beständig. Täglich kamen Menschen dazu. Die Gemeinde wuchs. und setzten sich der Lehre der Apostel aus, beteten miteinander, hatten Gemeinschaft und brachen das Brot, um wieder auf die Urelemente der Gemeinde zurückzukommen. Woran hängt mein Herz? Das ist eigentlich die entscheidende Frage, auch im Zusammenhang mit Gemeinde. Und ich möchte noch einmal das Zitat von William McDonald einprojizieren. Wenn die Herzen vor Liebe zu Christus brennen, dann werden sie auch zur Liebe untereinander bewegt. Das dürfen wir mitnehmen heute. Wenn die Herzen vor Liebe zu Christus brennen, dann werden sie auch zur Liebe untereinander bewegt. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Lass Christus in deinem Herzen brennen. Vielleicht beschäftigt dich der eine oder andere Gedanke, den du heute gehört hast. Geh diesen Gedanken nach, sprich vielleicht mit jemandem auch darüber. Ich schlage zum weiteren Vorgehen nun vor, dass wir uns eine Minute der Stille nehmen und des Gebetes nehmen. Es kann jeder selbst nachdenken und beten, was er will, aber als Anregung habe ich 3 Gebetsvorschläge heute mitgebracht, die ich jetzt noch einprojizieren möchte und dann eben diese Zeit der Stille geben möchte. 3 Gebetsvorschläge. Lieber Herr Jesus, bitte hilf mir zu erkennen, was in meinem Herzen der Liebe zu dir im Weg steht. Lieber Herr Jesus, bitte gib mir Mut, auf Geschwister zuzugehen, zu denen meine Beziehung nicht in Ordnung ist. Und lieber Herr Jesus, bitte gib mir Freude und Kraft, mich mit meinen Geschwistern in deiner Gemeinde einzubringen. Gib uns eine Minute Zeit zum Nachdenken und Beten und ich schließe dann mit dem Gebet ab.